Polona Glavan, Vinko. Aus dem Slowenischen Ludwig Hartinger. Ich zog mit dem Mann in eine andere Stadt. Er hatte dort eine Anstellung gefunden und so gingen wir. Bis zum letzten Moment glaubte ich es nicht ganz, aber dann, als wir wirklich umgezogen waren, schien es mir nichts Besonderes. Leute siedeln die ganze Zeit, von Umständen gezwungen, unter Druck oder aus eigenem. Ich bin zwar keine wie alle anderen, aber so ganz anders auch wieder nicht. Die Sachen brachten wir in Schachteln, die wir von den Eltern holten oder in Geschäften. Wir gingen nur zu den größten, die mit mindestens 10 Kassen. Wir brauchten die riesigen Kartons, solche, in denen sie Waschmaschinen und Kinderstühle verkaufen. Es ist so, wenn du siedelst, hast du mehr Zeug, als du denkst. Immer kommst du drauf, dass du mehr besitzt. Das freut mich. Meine Mutter bürdete uns einen Kofferraum voller eingelegter Sachen auf. Gurken in Essig und Paprika mit Senf, Obst und rote Rüben. Als ob wir in einen fremden, unbekannten Kontinent aufbrächen und nicht nur in eine andere Stadt, wo es dieselben Geschäfte gibt und Gärten und ein Telefonnetz. Unsere Wohnung hatte 2 Zimmer und war ungefähr so groß wie die, in der wir vorher wohnten. Die Kisten stapelte ich eine auf die andere neben der Wand im Essraum. Es kam mir übersichtlicher vor, wenn du alles auf einem Platz hast. Dann ging ich ins Bad. Das ist wichtig in einer neuen Wohnung, wie du dich an die Dinge gewöhnst, die du nicht verändern kannst. Die Badewanne hatte einen etwas unebenen Boden. Als ich mich hineinlegte, spürte ich unter dem Rücken Höcker. Aber heißes Wasser gab es genug. Obwohl es draußen Sommer war, ließ ich mir ein volles heißes Bad ein. Gut zu wissen für Zeiten, wenn die Kälte einsetzt, meine Körpertemperatur auf einmal sinkt und ein heißes Bad Überlebenssache ist. Ich wusste nicht, wie die Winter in der anderen Stadt sind. Überschätz alles ein wenig, sagte mein Vater. Alles außer Gutes. Als wir alles aus den Schachteln geräumt hatten, legte ich sie zusammen und verstaute sie unter dem Bett. Mein Mann war für eine bestimmte Zeit angestellt und so dachten wir, eines Tages wieder wegzuziehen. Es schien mir nicht sinnvoll, die Schachteln wegzuschmeißen, um dann neue zu suchen. Papier hat eine ganz schöne Lebenszeit, länger als die von Menschen. Würde ich die Kartons lassen, wie sie sind und nicht anrühren, könnten wir zwei sterben, ohne dass sie sich veränderten, sagte ich zum Mann. Der erwiderte, dass man den Tod nicht einfach so erwähnt, als wäre es der Regen oder ein Erlagsschein, den man einzahlen muss. Dann klopfte er auf die Bettkante mit jeder Hand einmal. Eigentlich war er nicht abergläubisch. Und wenn, dann nahm er diese Dinge todernst. Den ganzen Tag räumten wir Sachen in die Regale. Kleinere, die man mit einer Hand nimmt.
Bücher, Bilderrahmen, Tassen. Ich kaufte eine neue Leselampe, eigens für den Anlass. Als bräuchte ich eine Ausrede, das zu tun. Die vorige hatte eine ganz wackelige Halterung. Und wenn ich ein Buch las, das mich nicht besonders begeisterte, rätselte ich, wie viele Seiten ich noch läse, bis sie schwenken und das Licht irgendwohin unter das Bett werfen würde aus meinem Blickfeld. Die neue war kleiner und praktisch zum Herumtragen. Du konntest sie am Nachtkästchen anbringen, wie eine Wäscheklammer. So brauchte ich keine Ausrede mehr. Mein Mann brachte viele Sachen für die Arbeit. Disketten, CD-ROMs. Für die Unterwäsche hatten wir eine Schublade zusammen. So schichtete ich alles auf 2 Haufen, links für mich, rechts für ihn. Morgens eilt es immer und die Sekunden, die du nach passenden Socken kramst, können kritisch sein. Ich selbst arbeitete nichts. Ich hatte ein paar Ersparnisse und wollte sehen, wie es ist, wenn du den ganzen Tag zu Hause bleibst. Noch nie hatte ich eine solche Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von Tagen ohne zeitliche Beschränkung zu sein. Ich stellte mir vor, wirklich aufwendige Gerichte zu kochen oder Socken zu stopfen, so wie es sich gehört, professionell. Sockenstopfen ist für mich keine Notwendigkeit, sondern Hobby. Kommt jemand zu Besuch und mein Mann geht in Socken herum, sag ich vielleicht, schaut die Ferse an, ist sie nicht wie neu? Oder ich würde die Heizkörper streichen und mit Spitzenmustern rändeln. Früher oder später würde man auf mich aufmerksam, herkommen und Aufnahmen für Zeitschriften machen. Und dann würden sich alle wünschen, dass ich ihnen auch die Heizkörper bemale. Aber ich werde sagen, das mache ich nicht für Geld. Das ist nur mein Hobby. Die Nachbarschaft war nicht zu sehen.
Als ich mit dem Mann das erste Mal auf dem Gang ging, kam es mir vor, als hörte ich einen Atem, ein lautes Schnaufen, als würden alle Bewohner der Nachbarwohnung die Nase an die Türen drücken. Im Winkel neben der Tür im Treppenhaus hing ein umrahmtes Panorama der Stadt. Ich wusste nicht, ob es einer der Nachbarn dorthin gehängt hatte oder ob das in dieser Stadt so üblich war. Ich stellte mir alle Gänge im Block und dann in der ganzen Stadt vor, einer an dem anderen gereiht, Kilometer um Kilometer Gänge, unterbrochen von umrahmten Panoramas. Gäbe es ein Gesetz, dass sofort, wenn in der Stadt ein neues Gebäude auftaucht, alle Panoramas ausgetauscht werden müssten, könnte man geschmalzen daran verdienen. Alle würden gerne Fotografen werden oder in Flugzeuge und Ballons investieren. Einen ganzen Industriezweig würde man entwickeln. Mein Mann und ich haben sich mit sowas Ähnlichem noch nicht beschäftigt. Der Mann arbeitete mit Computern und ich sorgte um ihn, wenn er zu Hause war. Wir gingen nicht sofort die Stadt anschauen. Ich finde, das wäre ein Fehler. Städte werden gern vertraut, wenn du da auf einmal bist und sie dich nicht mehr interessieren. Am ersten Tag, als ich alleine zu Hause blieb, ging ich zum Markt in der Nähe. Es war schon fast Herbst und die Stände waren hochbeladen mit Obst und Gemüse der Saison, Kartoffeln und Äpfeln und solche Sachen. Ich kaufte von allem ein bisschen, 7 Papiersäcke. Und dann ging ich schnurstracks heim und legte das Gekaufte aufs Pult. Ich entdeckte, wie ich das Zucchini-Schneiden genoss. Sie waren gerade richtig weich, sodass das Messer fast ohne Druck durchging. Ich genoss den Moment, wenn die Rinde kaum merklich unter der Schärfe nachgab. Ich bereitete sie mit Auberginen zu, aber mit den Auberginen war es nicht so lustig. Die waren umständlich zu schälen. So kaufte ich mit der Zeit nur noch Zucchinis, fast jeden Tag. Als ich mich an ihnen satt gegessen hatte, räumte ich sie ins Kühlfach. Ein 1/2 Kilo Zucchini, sagte ich am Stand, und der Verkäufer sagte, sind die 3 recht, die 3, Gnäfrau? In dieser Stadt redeten alle auf die Art, als gäbe es keine Gewichtsmaße, nur einzelne Stücke. Sind 5 Pfirsiche recht? 12 Zwetschgen? Als ich heimkam, glaubte ich, die Luft wallt durch den Gang, als hätten die Nachbarn gerade die Tür zugeschlagen, um sich vor mir zu verstecken. Ich stellte eine Putzfrau ein, mehr zur Gesellschaft als wegen des Putzens. Mir schien, beim Kennenlernen der Leute in einer Stadt musst du unten anfangen. Die Putzfrau kam eine 1/2 Stunde zu früh, ich war noch im Pyjama. Als ich mich hinter der Schlafzimmertür umzog, redete sie wie ein Wasserfall. Ich wollte ihr zeigen, wo Besen und Putzlappen waren, da schrie sie auf. »Nein, nein, lassen Sie, das mache ich selbst!« Sie sagte, es mache ihr Spaß, selbst herauszufinden, wo die Geräte sind. Und es bedrücke sie, wenn die Leute dafür kein Gespür haben. Ich fragte sie, ob sie rauche, und sie antwortete, nur zum Kaffee. Als wir mit der Arbeit fertig waren, stellte ich Kaffee auf und die Putzfrau zog aus der Tasche 2 Schachteln Zigaretten, eine ganz und eine halb leer. Dann rauchte sie, als würde sie morgen sterben. Bei der ganzen Qualmerei kam sie gar nicht zum Reden. In einer Stunde leerte ich 2-mal den Aschenbecher. Als sie fort war, dachte ich, die Mutter anzurufen und sie zum Besuch einzuladen, damit sie sieht, wie schön und sauber ich es habe. Ich überlegte, ob ich nicht eine Anstellung finden könnte, bei der ich den ganzen Tag Zucchini schneiden würde. Ich wüsste, das wäre gut, sehr gut. Die ganze Zeit würde ich mich bemühen, noch besser zu werden. Diese Würfel. Eine andere Möglichkeit war, Kinder zu unterrichten in einer Grundstufe, Rechnen und Sätze aus dem ersten Text. Uros hat eine Uhr. Michael hat eine Mutter. Oder hat man die inzwischen schon modernisiert? Peter hat eine Playstation, daran würde ich mich auch gewöhnen. Die Tage vergingen. Bald war Spätherbst. Mein Mann hatte viel Arbeit, immer länger blieb er im Dienst. Eines regnerischen Tages saß ich auf dem Balkon und schaute den vorbeigehenden Leuten nach. Rücken, lange Kolonnen Rücken. Ich brauchte Gesellschaft. Die einzigen Leute, die ich in der Stadt kannte, waren die, von denen mir mein Mann erzählte. Kollegen von der Arbeit, der Bediener des Fotokopierapparats, der Direktor, der Portier. Ich beschloss, keinen von denen zu mögen. Ich dachte mir einen Besucher aus. Einen stillen, unaufdringlichen, der bereit war zu helfen. Einen, der mich nicht bei den Erledigungen stört, aber immer für einen Schwatz da ist. Ich stellte mir ihn in allen Einzelheiten vor. Kluges, erfahrenes Gesicht.
an den Schläfen graues Haar, einfaches, aber elegantes Hemd, schwarze Schuhe, die nie aus der Mode kommen. Ich stellte ihn zur Tür, neben den Regenschirmständer. Einen, den ich kaum kannte, einfach so in die Küche einzuladen, schien mir nicht ratsam. Ich nannte ihn Vinko. Ein wenig musste ich nachdenken, bevor ich darauf kam. Er klang mir heimisch und nicht ausgefallen, ein Name, an den ich mich gewöhnen könnte. Persönlich kannte ich keinen Vinko, so musste ich nicht befürchten, ihn mit jemandem zu verwechseln. Zweimal musste ich den Namen wiederholen. Beim zweiten Mal zuckte der Besucher mit den Achseln und breitete die Arme aus, was ich als Zustimmung auffasste. Anfangs musste ich mich daran erinnern, dass ich nicht alleine war. Wenn mein Mann zur Arbeit gegangen war, stand ich auf und ging nur im Höschen ins Bad. Dann wurde mir die Situation bewusst und ich hüllte mich geschwind in ein Handtuch, in der Hoffnung, Vinko merke es nicht. In unserer Beziehung gab es nichts Sexuelles. Ich wollte in ihm keine trügerischen Hoffnungen wecken, nicht riskieren, dass er mich für eine Nymphomanin hält oder eine Ehebrecherin. Mein Mann und ich liebten uns oft, verborgen und manchmal laut, und dann kam es mir vor, als vibrierten vom Schnaufen der Nachbarn die Wände und fallen Schindeln auf den Asphalt. Mein Mann breitete die Arme aus, wandte den Kopf zurück und ich wusste, er vergaß alles. Die Arbeit und die durchnässten Schuhabsätze und den Tod, der nicht wie Regen ist. Vinko hatte dabei nichts zu suchen. Er blieb nur da für die Zeiten, wenn sich in der Wohnung Leere ausbreitete und sie offen und verwundbar machte wie ein Schneckenhäuschen. Langsam begannen wir, Sachen gemeinsam zu erledigen. Vinko saß im Vorzimmer und murmelte etwas vor sich hin, während ich Zwiebeln hackte. Ich stellte mich der Herausforderung, in 3 Tagen den alten Vorrat aus dem Kühlschrank aufzubrauchen. So bereitete ich gegrillte Essiggurken zu, Laibchen aus Bohnen, rote Rüben als Beilage. Einige Speisen warf ich schon beim Kochen weg, aber es freute mich zu sehen, wie die Sachen verschwanden. Ab und zu fragte ich ihn um seine Meinung. Soll ich ein wenig Kümmel dazu tun, fragte ich Vinko, oder findest du, der Erdapfel kann in seinem eigenen Saft dünsten? War das Mittagessen fertig, setzte ich mich vor den Fernseher. Ich fand, das hätte ich mir verdient. Vinko begeisterte mich für die Nachmittagswiederholung von Basketballspielen. Er kam aus dem Vorzimmer und setzte sich auf den Sessel neben der Couch. Er machte mich auf Details im Spiel aufmerksam, auf die Technik einzelner Spieler, Eingriffe des Trainers. Mein Mann wusste viel über Basketball und ich freute mich darüber, mit ihm gleichwertig diskutieren zu können. Eines Tages, als ich ihm den Mittagstisch aufwartete, verplapperte ich mich. »Wir zwei haben gut gekocht«, sagte ich. Mein Mann schaute mich verwundert an. »Wer?« »Wir zwei«, fragte er. Ich sagte, »ich und der Herd.« Mir wurde heiß. Mein Mann schaute und schaute mich an. »Du bist doch nicht schwanger, nein«, fragte er. Und ich antwortete, »Also bitteschön.« Die Dunkelheit wallte am Fenster vorbei und in der Wohnung war es leer. Leer. Ich erinnere mich nicht, ob ich Vinko gefragt habe, was man in der Stadt tun könnte, von wo man aus ihr Panorama sähe oder ob es irgendein Museum gäbe. Es kam mir nicht in den Sinn, obwohl es mir Vinko erzählen könnte. Er war dort zu Hause. Bald wurde er vollkommen heimisch. Zuerst fand ich ihn hinter dem Tisch, dann auch an ungewöhnlichen Orten. Er saß ganz oben auf dem Bücherregal und ließ die Füße baumeln. Oder er streckte sich im Bad. Einmal sah ich ihn am Leuchter im Wohnzimmer hängen. Aber das beunruhigte mich nicht. Vinko war nur ein Mensch, so wie ich. Und wie ich wollte er sehen, wie es ist, wenn du unbeschränkt Zeit hast. Er hörte mir zu, wenn ich ihm erzählte, wie ich in der anderen Stadt gelebt habe. Ich schichtete die Wäsche in die Maschine und setzte ihm auseinander, in welchen Abständen die Bäume unter dem Balkon gepflanzt waren. Etwas lag darin, irgendein Sinn, doch ich konnte es nicht benennen. Vinko saß auf dem Badrand und nickte. Er wusste immer, was ich zu tun hatte. Eines Morgens hatte er die Krawatte um den Hals gebunden, die mein Mann vergessen hatte. Sie war blau mit gelben Pünktchen. Er ging zum Gewand, das mein Mann bei den Sitzungen trug. Das überraschte mich. Vinko war loyal. Er nahm nichts, was ihm nicht gehörte. Trotzdem er sich frei in der Wohnung bewegen konnte, wusste er, dass er immer noch nur Gast war. Draußen schneite es. Kleine weiße Körnchen fielen auf den dreckigen Boden und verloren sich. Es schneite ohne rechte Wirkung.
Fast ein halbes Jahr war vergangen, seitdem ich mit dem Mann hierher gezogen war. Nichts hatte sich geändert. Nichts war entstanden. Nichts wirklich verschwunden. Meine Zeit blieb gleich, unbeschränkt. Ich nutzte sie, um Dinge zu schaffen, die ich dann zerstörte. Wohin du auch schautest, wie du dich auch drehtest, nichts war anders. Ich schaute Winko an, er nickte. Dann nahm er die Krawatte ab und gab sie mir. Ich weiß nicht, was das Erste war, das ich hörte. Irgendwo über meinem Kopf redete ein Mann mit hastiger, erhobener Stimme über Röhren, Heizungsröhren. Sie waren gebrochen und die ganze Küche vom Wasser überschwemmt, das aus dem Heizkörper sprudelte. Ich hatte mir den Kopf angeschlagen. Das hat mich wahrscheinlich gerettet. Bedingt natürlich. Wäre mein Mann nicht bald heimgekommen, wäre ich an Erstickung gestorben. Gehirnblutung, Unterkühlung oder irgendein dritter Reim. Dann hörte ich noch allerhand, dass wir die Übersiedlung überstürzt hätten, mit den Veränderungen, dem Gedanken, alles hinter uns zu lassen. Das Trauern dauert wohl, das weiß jeder. Und eine Besserung stellt sich in den ersten paar Jahren nur vorübergehend ein. Überhaupt, wenn es um den Tod eines Kindes geht. Da ist nicht zu spaßen, wiederholten sie. Da ist nicht zu spaßen. Als ob sich wer von uns beiden lustig machte. 5 Tage blieb ich im Krankenhaus. Mein Mann räumte währenddessen die Sachen in der Wohnung zusammen. In andere Schachteln als die, welche ich unter das Bett verstaut hatte. Die wollte er nicht anrühren. Stieß er unglücklicherweise an eine, klopfte er auf Holz. Mit jeder Hand einmal, so stellte ich mir das vor. Ich fragte ihn nicht, ob er den Eindruck hätte, nicht alleine zu sein. Ob es ihm nicht vorkäme, als wäre noch jemand in der Wohnung. Ich wollte nicht, dass er dachte, ich hätte für ihn, wenn er zu Hause war, nicht gut gesorgt.